Wie kann Schule verändert werden? Das ist die Leitfrage dieser Folge von Netzlehrer. Es ist eine Folge, in der ich allein spreche, versuche einige praxiserprobte Erfahrungen einzubringen, aber auch das eine oder andere aus der Sekundärliteratur. Es ist klar, dass es kein vollumfängliches Bild sein kann. Es wurden hunderte von Büchern über Schul- und auch Unternehmensentwicklung geschrieben, die es sicherlich wert wären, angeschaut zu werden. Aber ich gehe immer davon aus, dass dies, und damit meine ich eine Podcast-Folge oder vielleicht ein Beitrag, ein kleiner Impuls dafür sein kann, weiterzudenken. Und genau darum soll es eben jetzt gehen. Also, wie geht eigentlich die Entwicklung, die Veränderung von Schule? Viel Spaß bei dieser Folge Netzlehrer. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge Netzlehrer. Wenn wir über Veränderung von Schule sprechen, dann müssen wir erstmal darüber sprechen, was Veränderung überhaupt ist. Denn das ist so ein bisschen implizit und die meisten werden auch wissen, dass Veränderung eher in eine Richtung geht, die beispielsweise Schülerinnen und Schüler zu mehr Partizipation bringen soll, Lehrkräfte entlasten soll und so weiter. Aber das ist natürlich nicht zwangsläufig gegeben. Also es ist wichtig zu sagen, dass wenn ich hier von Veränderung spreche, ich von einer Veränderung spreche, die eben entgegen den systemischen Traditionen ausgerichtet ist, ganz grundsätzlich. Das ist auch vor allen Dingen deshalb wichtig, weil man, wenn Veränderungsprozesse von den Schulen ausgehen, ja davon ausgehen muss, dass man wirklich nur dann komplett erfolgreich ist, wenn auch alle dabei sind. Also, wie kann Veränderung aussehen? Ich würde an erster Stelle setzen, dass wir uns mal einen ganz offiziellen Referenzrahmen anschauen. Ich werde den auch in die Shownotes machen. Dann können wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten es für die Veränderungen gibt und welche Schritte nötig sind. Zunächst aber mal zu einer Erkenntnis, die ich tatsächlich sehr wegweisend für mich fand und die ich aus dem Buch habe, Schulentwicklung kompakt, Modelle, Instrumente und Perspektiven, aus dem werde ich gleich auch nochmal zitieren, von Hans-Günther Rolf, einem Experten auf diesem Gebiet. Und zwar steht dort, dass wenn man eine Steuergruppe hat, also Menschen, die sich zusammenfinden und die Entwicklungsprozesse in Schulen gestalten, dass jedenfalls diese Steuergruppen stören. Und das hat mich erstmal verwundert. Also wieso stören die denn? Man will doch Veränderungen oder etwa nicht. Und dieses Stören, das ist eben so gemeint, dass Veränderung immer bedeutet, dass jemand von etwas sich verabschieden muss, das er kennengelernt hat und das er möglicherweise entweder sehr schätzt oder mit dem er sich zumindest arrangiert hat. An anderer Stelle habe ich mal gesagt, es gibt Lehrkräfte, und das gilt mit Sicherheit auch für andere Bereiche, die wollen lieber auf eine Art und Weise leiden, als sich einer Sache zuzuwenden, bei der sie weniger leiden, die sie aber nicht kennen. Das zu verstehen ist wichtig, um die Erwartungshaltung an jene Kolleginnen und Kollegen nicht überborden zu lassen, die vielleicht gar nicht an dem Punkt sind, an dem man selber ist. Und das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Diejenigen, die Veränderungsprozesse starten wollen, und zwar in egal welchem Bereich, sind meistens diejenigen, die schon relativ weit sind. Was meine ich mit weit? Die haben möglicherweise schon mehrere Podcast-Folgen gehört, die sind möglicherweise im Diskurs, auf Blue Sky, auf Threads. Die haben über diese Impulse hinaus vielleicht auch schon was gelesen. Und je mehr man das tut, desto mehr ist man natürlich in seiner eigenen Welt. Und damit meine ich, man ist auf einem Standpunkt, von dem man vielleicht ganz automatisch annimmt, ja, da müssten die anderen eigentlich auch sein. Das sind sie aber oftmals nicht und das kann überfordern. Das ist übrigens einer der Gründe, warum oftmals auch gesagt wird, dass es so wichtig ist, verschiedene Teammitglieder mit ins Boot zu holen. Auch diejenigen, die der Veränderung eher skeptisch gegenüberstehen. Nicht welche, die es nihilieren wollen oder die sich überhaupt nicht bewegen wollen, das ist durchaus problematisch, aber diejenigen, die mit Rückfragen kommen, die durchaus aus der Perspektive derjenigen, die losstarten, ich sag's jetzt einfach mal so, nervig sein können. Also, das haben wir geklärt. Veränderung meint in dem Fall eine Form von progressivem Wandel, Schule in Richtung des 21. Jahrhunderts. Und Veränderung tut quasi weh, stört Abläufe, die so gegeben sind. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, welche Bereiche Veränderung eigentlich meinen kann. Vielleicht lohnt sich an dieser Stelle auch nochmal ein ganz allgemeiner Hinweis. Es gibt unendlich viele verschiedene Pläne und Möglichkeiten, wie man Veränderungsprozesse auf den Weg bringen kann. Und viele sind tatsächlich von offizieller Stelle auch erstellt worden, extra dafür, sind aber oftmals unterbelichtet. Also das ist der Hinweis darauf, dass es wirklich sinnvoll sein kann, sich mal anzuschauen, was es hier schon gibt, vielleicht auch für die einzelnen Bundesländer. An dieser Stelle gehe ich kurz auf den sogenannten Referenzrahmen Schulqualität Baden-Württemberg ein, der von dem Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg herausgegeben wurde. Auch das ist natürlich eine Verkürzung, denn zu jedem dieser Bereiche gibt es unendlich viele Erläuterungen. An dieser Stelle kann ich aber sagen, das, was da abgebildet wird, lässt sich durchaus auf andere Schulformen, Schularten und Länder übertragen. Wo wir aber gerade dabei sind, sollte auch allen klar sein, dass natürlich die Frage nach Veränderungen sich sehr stark von der Schulform unterscheiden kann. Also wenn wir zum Beispiel über einen Punkt sprechen, wie Veränderung der Prüfungskultur, dann kann das in einer Grundschule ganz anders sein als in einer weiterführenden Schule im Gymnasium oder sogar im Abitur. Ich weiß, dass das die meisten von euch wissen, ist nur deshalb wichtig, um zu sagen, dass all das, was ich hier anteaser, immer natürlich bedeutet, das Ganze auch auf die tatsächliche Schule hin zu adaptieren. Und damit wären wir bei diesem Referenzrahmen. Der fängt nämlich an mit Rahmenbedingungen. Und da geht es unter Römisch 1 auf Schulart und Besonderheiten der Schule, zweitens Zusammensetzung der Schülerschaft, drittens Zusammensetzung des Kollegiums, viertens Unterrichtssituation, fünftens Mittel und Ausstattung. Das ist alles klar, ist aber sehr interessant, sich das nochmal anzuschauen, weil man natürlich Veränderungsprozesse nicht einfach überstülpen kann. Das könnte sowieso rein von der Rolle nur die Schulleitung bzw. das Kultusministerium kann natürlich durch Erlasse Veränderungen innerhalb der Schullandschaft auch erwirken, die dann quasi zwangsläufig geschluckt werden müssen oder die positiv aufgenommen werden, kann ja auch sein. Aber das ist wichtig zu wissen, dass die Rahmenbedingungen sich natürlich sehr unterscheiden. Und wenn man eine Veränderung etablieren möchte, die in eine bestimmte Richtung geht, dann ist es natürlich wichtig, das erstmal einzuplanen. Vielleicht so ein bisschen anekdotisch, es ist gleichzeitig wichtig, dass diejenigen, die das machen, das auch mit einer gewissen Sorgfalt machen und nicht irgendwie fürs Archiv. Denn es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man das dann sozusagen strukturiert und stringent durchgearbeitet hat und letzten Endes ist es dann in Bezug auf den Veränderungsprozess irrelevant. Aber das sollte klar sein. Jedenfalls, bei diesem Unterrichtsrahmen gibt es dann 4 Bereiche. Ich will die nicht komplett durchexerzieren, nur mal sagen, was es gibt. Lehren und Lernen, Professionalität und Zusammenarbeit, Führung und Management, datengestützte Qualitätsentwicklung. Und dann Ergebnisse und die Frage, was kann eigentlich mit den Ergebnissen gemacht werden. Wie gesagt, wir können nicht alles durchexerzieren, ist aber wichtig zu sehen, wie zielorientiert ein solcher Veränderungsprozess eben sein kann. Also das heißt, dass man eben nicht einfach hingeht und sagt, naja, wir verändern die Schule jetzt in Bezug auf alles, was wir uns irgendwie einfällt, weil das auch wieder eine Überforderungssituation ist, sondern es könnte eben wichtig sein, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die sich gebildet hat und die wird mal sich mit dem Thema konstruktive Unterstützung beschäftigen. Also mit der Frage, wie schafft man es in allen Unterrichtsformen, dass die Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen erhalten, die dann ihr weiteres Lernen unterstützen. Und genau das ist eben höchst wirksam, was zum Beispiel auch die Hattie-Studie zeigt. Und das ist gleichzeitig auch etwas, was in dem Buch Schulentwicklung kompakt von Hans-Günther Rolf, was ich schon mal gesagt habe, bei Voraussetzung und Arbeitsweise in Bezug auf Steuergruppen gesagt wird. Und zwar steht hier für die Arbeit von Steuergruppen auf Seite 43, sollten folgende Voraussetzungen gelten. Eine klare Definition des Auftrags des Kollegiums, die Freiwilligkeit der Mitarbeit, eine Repräsentanz der wichtigsten Gruppierungen, eine Transparenz der Arbeit gegenüber dem Kollegium und anderen beteiligten Gruppen, eine Übernahme von Verantwortung durch alle Beteiligten, ein geklärtes Verhältnis zur Schulleitung. Auf 2 oder 3 Punkte komme ich nochmal, aber das, was hier gerade das Wichtigste ist, ist eine klare Definition des Auftrags des Kollegiums. Und inwiefern man das dann sozusagen etablieren kann komme ich gleich auch nochmal zu, aber diese Klarheit des Auftrages ist eben wichtig, weil nochmal diejenigen, die bereit sind für Veränderungsprozesse, haben vielleicht schon eine ganz klare Struktur, wie man das jetzt machen kann. Und dann gibt es vielleicht andere, und deshalb ist es auch wichtig, dass eben verschiedene Gruppierungen drin sind, die sagen, na, sie sind noch nicht ganz überzeugt. Und Veränderung kann vor allen Dingen dann gelingen, wenn man alle einbezieht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Frage nach der Transparenz der Arbeit auch eine der wichtigsten überhaupt ist. Denn nichts ist blöder, als wenn sich eine Arbeitsgruppe etabliert, die sehr lange an einem Konzept arbeitet und dieses Konzept kriegt keiner mit. Am Ende kriegen alle nur das Produkt mit und sagen, naja, wir haben ja gar nicht teilgenommen und außerdem wollten wir das auch nicht. Gut. Also, mit anderen Worten, wir haben es bei den Prozessen, die dieser Referenzrahmen beschreibt, mit verschiedenen Teilbereichen zu tun und es ist wichtig zu definieren, was man eigentlich möchte. Zumindest, und jetzt komme ich gleich zu so einer etwas informelleren Form der Beschreibung, wie Veränderung dann ganz konkret aussieht, zumindest dann, wenn man schon Strukturen hat, die mehr oder weniger etabliert sind. Übrigens hier auch noch ein kleiner Hinweis. Olaf Axel Buro und Charlotte Gallenkamp als Herausgeber haben auch ein Buch geschrieben, Bildung 2030, 7 Trends, die die Schule revolutionieren. Und da kann man sich auch Impulse holen darüber, was heißt denn das eigentlich, Schule zu verändern? An welcher Stelle könnte man ansetzen? Was könnten Zielsetzungen sein, mit denen man Schule dann auch tatsächlich so verändert, dass sie für Schülerinnen und Schüler wirkungsvoller wird? An dieser Stelle, das habe ich auch schon mal gesagt, kann es aber natürlich nicht gehen, das vollumfängliche Bild zu machen, sondern ich würde jetzt ganz gerne mal konkreter werden, was die Schritte angeht. Auch hier, ich kann nicht so konkret werden, dass man das an einem konkreten Beispiel durchexerziert, obwohl vielleicht versuche ich es, aber das ist dann natürlich wieder schulbezogen. Ihr erinnert euch dran, die Rahmenbedingungen sind überall anders. Aber diese Schritte, die ich auch in meinem Buch Warum noch lernen beschrieben habe unter dem Kapitel 10 Schritte zu einer veränderten Schule, die sind aus meiner Sicht als kleiner Impuls erstmal ganz gut. Und wenn man sich das Ganze dann noch näher anschauen will, kann man das natürlich dann durchlesen. Aber kommen wir zu den 10 Schritten. Zunächst aber eine ganz kleine Pause.
Werbung.
Und jetzt kommt ein kurzer Hinweis von meinem heutigen Werbepartner für diese Folge. Cornelsen, der Verlag für Lehrwerke und Materialien, die euch als Lehrkräfte im Schulalltag unterstützen. Egal, ob ihr nach verlässlichen Lehrwerken, passgenauen Arbeitsheften oder digitalen Angeboten sucht, bei Cornelsen findet ihr alles, was ihr braucht, um euren Unterricht erfolgreich zu gestalten. Von klassischen Schulbüchern über innovative Heftkonzepte bis hin zu lehrwerksunabhängigem Material. Für jeden ist etwas dabei. Ihr kennt vielleicht Jojo, den beliebten Hund, der Kinder durch die Lehrwerke für Deutsch, Mathe und Sachunterricht begleitet. Oder wie wäre es mit Einstern und seiner Schwester Lola. Hier arbeiten die Kinder selbstständig in ihrem eigenen Tempo mit Themenheften, die das Schuljahr abdecken. Und jetzt gibt es noch etwas Neues, interaktive Arbeitshefte. Die gedruckten Lehrwerke wurden 1:1 digital umgesetzt. Eure Schülerinnen und Schüler können die Hefte am Tablet oder PC ausfüllen und bekommen direktes Feedback. Ihr entscheidet, ob ihr die Hefte rein digital oder im Wechsel mit den gedruckten Versionen einsetzt. Für noch mehr Motivation im Unterricht. Ihr wollt mehr erfahren? Dann ladet euch die Entscheidungshilfen herunter und vergleicht die Lehrwerke direkt miteinander. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war's von Cornelsen. Starke Materialien für starke Leistungen. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Und die geht jetzt weiter. Ich habe es euch gerade schon gesagt, es geht jetzt um 10 Schritte zu einer veränderten Schule. Ich sage die mal ganz schnell hintereinander und dann sage ich zu den jeweiligen Schritten immer ein bisschen. Ich kann es logischerweise nicht ganz ausführlich machen und würde gleich, bevor es losgeht, auch noch einen kleinen Disclaimer davor setzen. Zunächst aber, Ideen erproben, Mission erstellen, Team mandatieren, Wege bestimmen, Rückkopplung ermöglichen, Praxis erproben und ausweiten, organisches Wachstum ermöglichen, Schritte transparent machen, Vision, Wege und Praxis konsolidieren. Was ich als kleinen Disclaimer davor machen möchte, ist die Tatsache, dass ich bei einem Podiumsgespräch mit dem Moderator tatsächlich in ein kleines Streitgespräch gekommen bin. Der Moderator selbst war in der Schulleitung und er hat gesagt, nein, er findet eigentlich diese Schritte nicht gut. Veränderung muss disruptiv sein. Und da war ich anderer Meinung. disruptiv, ich verstehe das schon, bedeutet eben, dass man eine Veränderung komplett einführt. Und es gibt mit Sicherheit Schulen, die das auch gemacht haben. Es bedeutet wirklich eine komplette Veränderung, die natürlich auch Kollateralschäden mit sich zieht. Also mit anderen Worten, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, da mache ich einfach nicht mit. Und die dann möglicherweise die Schule wechseln. Aber man könnte ja auch den Standpunkt haben, zu sagen, naja, so ist das nun mal. Wenn man wirkliche Veränderungen möchte, dann gibt es immer Leute, die das nicht gut finden. Und dann muss es eben auch so gehen. Schon klar. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass eine Veränderung, wenn sie wirklich ja, die gesamte Schule auch beinhaltet, Leute mitnehmen muss. Das heißt, es braucht Anschlussfähigkeit. Und das wiederum verweist auch darauf, dass es wichtig ist, möglichst alle Beteiligten mitzunehmen. Ein schönes Beispiel, wie das gelingen kann, ist zum Beispiel in der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe geschehen mit dem Schulleiter Micha Palesche. Übrigens, Micha Palesche und auch Olaf Axel Buro, den ich gerade eben angesprochen habe, sind beide in einem längeren Gespräch in Die Schule brennt zu hören, wenn ihr euch auf den Weg machen wollt und da nochmal zusätzliche Impulse haben möchtet. Jedenfalls ist es so, dass die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe den sogenannten Roten Salon hat. Das ist quasi eine institutionalisierte Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf Augenhöhe miteinander über Entwicklungen zu sprechen, die die Schule betrifft. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Micha damals darüber gesprochen hat, dass das zum Beispiel auch den Pausenbereich betreffen kann oder eben Dinge, wo man sich fragt, wie kann die Schule eigentlich anders werden? Der Witz daran ist, dass nicht einfach die Schulleitung hingeht und sagt, so stellen wir uns das vor, sondern dass man die Schülerinnen und Schüler und eben die Eltern mitnimmt. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Micha gesagt hat, dass das am Anfang gar nicht so einfach ist für die Lehrkräfte, weil die natürlich grundsätzlich sagen, wir sind die Pädagoginnen und Pädagogen, wir haben mehr Expertise auf diesem Bereich. Aber ich glaube, die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mitzunehmen und die Expertise der Eltern auch einzubinden, das kann eine ganz tolle Sache sein. Das jetzt mal so am Rande und das bezieht sich ja auch auf das, was ich gerade eben im Referenzrahmen gesagt habe, schon die Voraussetzung. Denn es ist ja um einiges sinniger zu sagen, also wir haben hier nicht nur folgendes Schülerklientel, folgende Schülerinnen und Schüler und die Eltern sind so oder so, sondern sie auch wirklich einzubinden. Und ist schon klar, dass das natürlich nur geht, wenn da auch Bereitschaft ist, aber Bereitschaft entsteht natürlich auch durch die Möglichkeit der Wirksamkeit. Wie man das machen kann, weil das ja in gewisser Weise das eine das andere bedingt, wenn ich noch nicht wirksam war, weiß ich noch nicht, wie Wirksamkeit aussieht. Das ist dann eine individuelle Frage, aber der Hinweis darauf, das finde ich schon auf jeden Fall mal wichtig, dass Schulentwicklung ja alle betrifft und somit auch alle eingebunden werden können. Die Ideen zu erproben, dieser erste Punkt von den 10 Dingen, die ich gesagt habe, das finde ich ehrlich gesagt sehr wichtig. Oftmals auf Vorträgen sage ich auch, das Erste, was man tun sollte, wenn man Schule verändern möchte, ist in seinem eigenen Rahmen etwas zu verändern und schauen, wie das gelingt. Das kann ja auch sozusagen was Kleines sein. Klar, ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel möchte, dass es keine Schulglocke mehr gibt, einfach ohne Schulglocke unterrichten. Da wird einfach die grundsätzliche Struktur der gesamten Schule entgegenstehen. Aber wenn ich innerhalb meines Unterrichts etwas verändere, und jetzt kommt's, das ist das Wichtigste, auch noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe, mit denen ich eine Bande bilden kann, dann kann ich Dinge ausprobieren, ohne sie erstmal an die große Glocke zu hängen. Also Banden bilden und ausprobieren ist extrem wichtig. Warum? Weil man viele Ideen haben kann, aber diese Ideen können von den, ich nenne sie jetzt mal Bedenkenträgern, natürlich viel einfacher relativiert und runtergeredet werden, wenn man sagt, naja, das ist nur die Idee und wir wissen es noch nicht, als wenn man es selber ausprobiert hat und direkt sagen kann, ich verstehe deine Bedenken, aber wir haben das schon durchgeführt und es hat ganz wunderbar funktioniert. Also ihr merkt aber schon, das ist jetzt gar nicht in Richtung, wir haben schon eine Steuergruppe oder wir haben eine Schulleitung mit einer innovativen Idee, sondern das ist aus dem Kollegium heraus. Und das bedeutet nicht, dass das andere keine Rolle spielen kann, da komme ich gleich nochmal zu, aber es bedeutet eben, dass es organisch passiert, aus dem Kollegium raus. Also, dass wir uns richtig verstehen, Entwicklung kann eben aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also, ich habe es gerade eben schon gesagt, Kultusministerium, Schulleitung selbst, und die macht das meistens nicht alleine, sondern mandatiert dann schon direkt. Aber ich finde persönlich, dass für diejenigen, die wirklich sagen, also ich habe hier Ideen, es total spannend ist, selber erstmal die Ideen zu erproben. Und wenn man diese Ideen dann erprobt hat, kommt der nächste Schritt. Der kann immer noch innerhalb der kleinen Schritte sein, nämlich eine Art von Mission zu erstellen, ein Jour fix, wenn man so möchte. Nämlich wie, mit welcher Möglichkeit es eben geschehen könnte, dass das Ganze breiter entwickelt wird. Und dann erst, da referiere ich jetzt, wie gesagt, vieles, was in meinem Buch steht, dann erst kommt eine Mandatierung. Was meine ich damit? Dass die Schulleitung, die dann natürlich auch mit ins Boot geholt werden muss, das Team quasi offiziell dafür mandatiert, das Ganze weiterzuentwickeln. Das ist also der Punkt, wo es spannend wird, weil das spätestens der Punkt ist, wo man dann auch öffentlich darüber spricht. Und dieses öffentliche Sprechen, das habe ich schon mal gesagt, ist ganz wichtig. Ich habe als nächsten Schritt Wege bestimmen und Rückkopplungen ermöglichen. Diese Rückkopplung bedeutet mit anderen Worten, dass man es schafft, und das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren. Ich habe mal in meinen Channel auf Instagram reingefragt. Da gibt es zum Beispiel Newsletter mit weiterführender Literatur, mit Podcasts und so weiter. Oder Aushänge und natürlich ganz wichtig, die Gesamtlehrerkonferenz oder Lehrerkonferenzen, wie es heißt, damit die Leute nicht überrascht sind, dass das Ganze passiert, sondern dass sie quasi am Weg teilnehmen können. Und auch hier, das kann ich direkt schon sagen, kann es natürlich zu Gegenwind kommen. So, und dann kann man die Praxis mit denen, die vielleicht dann mit ins Boot kommen, weiter erproben und auch ausweiten, sodass ein organisches Wachstum möglich ist. In dem Falle zum Beispiel, dass man offene Unterrichtsformate mehr einbringt und Projekte, kann das eben bedeuten, dass man das in andere Fächer versucht zu implementieren und damit eben andere Fachschaften jetzt auch mit ins Boot holt. Immer wichtig dabei eben, die einzelnen Schritte transparent zu machen. Und erst am Ende, sozusagen aus dieser Perspektive, erst am Ende kann daraus dann eine Vision und Wege werden, die konsolidiert wird. Was heißt Konsolidierung? Das bedeutet eben, dass man von dieser, ich sage jetzt mal informellen, von diesem informellen organischen Wachstum hinkommt zu einem tatsächlich formalen Wachstum, was dann wirklich die Schule als Ganzes betrifft. Im besten Fall heißt das, dass man das zu einer Zeit dann macht, wo eben die anderen Kolleginnen und Kollegen sich auch schon beziehen können auf bestimmte Dinge, die erprobt sind. Ne? Jetzt ist es mir wichtig, an der Stelle zu sagen, natürlich heißt das alles nicht, dass es über den einzelnen Kollegen laufen muss. Also die Verantwortung jetzt einfach abzugeben und zu sagen, naja, macht ihr mal als kleine Gruppe, die sollte ja eigentlich sowieso schon auch bei der Schulleitung sein. Es heißt nur, dass das für diejenigen einfach ein sinnvoller Weg sein kann, die sagen, also wir möchten hier nicht länger warten. Eine Sache, die ich, und das hört sich so trivial an, dass es fast merkwürdig ist, dass ich da so lange für gebraucht habe, aber es ist schon wichtig zu sagen, wenn die Schulleitung gar nicht mitzieht, dann wird es schwierig, weil irgendwann wird ja in einer Erprobungs- und vor allen Dingen in der Konsolidierungsphase ein Punkt kommen, wo man eben möglichst alle mit einbindet. In größeren Schulen sind das dann, wie gesagt, die Fachschaften. Und das, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, stört möglicherweise. Also es stört, weil es noch ein Tagesordnungspunkt ist, weil dann da Leute sind, die trotz der Rückkopplung und der Versuche der Transparenzmachung das nicht mitgekriegt haben und sagen, also wieso sollen wir das jetzt eigentlich machen und so weiter. Aber nur dann, wenn es wirklich überall dann ankommt, kann man ja von einer tatsächlichen Veränderung sprechen, die wirklich auch die gesamte Schulgemeinschaft betrifft. So, und das wäre erstmal alles für diese Folge. Ich habe es euch schon mal gesagt, es kann ja nicht darum gehen, sozusagen das komplette Bild zu haben. Die drei Bücher, die ich dahingehend angeteasert habe, die werde ich in die Shownotes machen. Genauso wie die Folgen mit Olaf Axel Buro und mit Micha Palesche und noch vielleicht der ein oder andere Hinweis zum Weiterlesen. Ich bin wie immer gespannt, wie ihr diese Folge fandet, denn ehrlich gesagt, ich mag sehr diese dialogischen Formate, aber manchmal finde ich, hat so ein Monolog auch etwas für sich. Zumindest hoffe ich das aus meiner Perspektive natürlich sehr, dass ihr, während ihr andere Dinge macht, den einen oder anderen Impuls bekommt. Ihr könnt mir gerne ein Feedback dalassen, zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auch über andere Wege. Da vertraue ich ganz auf euch. Ganz herzlichen Dank erstmal fürs Mithören, fürs Mitdenken und ja, ich hoffe, dass ihr auf gute Gedanken kommt, die ihr vielleicht sogar in eure Entwicklung der Veränderung der Schule mit einbringen könnt. Alles Gute und bis zur nächsten Folge von Netzlehrer.